Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am muslimischen Kopftuch haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen entzündet. In dieser Woche war es wieder soweit. In Hamburg hatte ein Gericht einer 16-jährigen Berufsschülerin gestattet, in der Schule einen Gesichtsschleier zu tragen. Der Schleier der Schülerin lässt nur einen Schlitz für die Augen frei. Gleich in mehreren Bundesländern wurde daraufhin über ein Burka-Verbot an den Schulen und eventuell auch an den Hochschulen diskutiert. Denn in Schleswig-Holstein hatte eine Studentin vor kurzem ebenfalls für Aufsehen gesorgt, als sie im Hörsaal voll verschleiert in Burka erschien. Wie sinnvoll wäre ein solches Verbot? Was ist die Alternative? Darüber habe ich vor der Sendung mit Ulrich Willems gesprochen. Er ist Professor für politische Theorie mit Schwerpunkt Politik und Religion an der Universität Münster. Herr Willems, was würden Sie sagen, wenn eine Studentin mit Burka in Ihr Seminar kommen würde?
Mir ginge es vermutlich so, wie es vielen anderen an den Hochschulen, aber auch sonst in der Gesellschaft geht. Es würde bei mir vermutlich erst einmal Irritation auslösen. Und ich würde mich fragen, wie ich mit einer solchen Situation umgehe. In einem zweiten Schritt allerdings würde ich mich dann fragen, wie sehr schränkt das denn tatsächlich ein? Bin ich in gewisser Weise ich vielleicht gefordert, mich auf eine neue Situation einzustellen, anstatt jetzt von der Studierenden zu verlangen, dass das eine Bekleidung sei, die mit der Lehre an der Hochschule nicht zu vereinbaren sei?
Was könnten das für Gründe sein, die mit der Lehre an einer Hochschule nicht zu vereinbaren sind?
Naja, es gibt eine ganze Reihe von funktionalen Gründen. An Hochschulen werden zum Beispiel Zertifikate erworben, Prüfungen abgelegt. Und natürlich muss die Hochschule sicher gehen, dass die Person, die da geprüft wird, auch die Person ist, die im Raum anwesend ist. Also man muss gerade bei Prüfungen eine Form von Kontrolle haben. Das gilt natürlich auch für die Einschreibung und Ähnliches. Das ist, wenn man so will, funktional unerlässlich. Die zweite Sorte von Gründen, die auch in der Debatte immer wieder vorgebracht wird, lautet nun: Man kann mit jemandem, der einen solchen Gesichtsschleier trägt, nicht vernünftig kommunizieren, weil all unsere kulturellen Gepflogenheiten voraussetzen, dass Kommunikation in Europa, im Westen, ganz stark auch damit verbunden wird, dass wir das Gegenüber, auch das Gesicht des Gegenüber wahrnehmen, dass wir die Mimik wahrnehmen und so weiter und so fort. Auch ohne den Niqab taucht das Problem natürlich auf. Es kommt oft zu Situationen im Seminar, wo man einen bestimmten Sachverhalt erläutert und die Studierenden dann nicht reagieren, auch auf Nachfragen zuerst nicht. Für mich sind dann natürlich Signale wichtig, ein zweifelndes Gesicht, ein skeptisches Gesicht. Das provoziert mich dann jetzt zu sagen, oh, möglicherweise ist das noch nicht verstanden worden und ich setze jetzt an diesem spezifischen Punkt nach. Das ist, glaube ich, die zweite Sorte von Gründen, die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden, was als Argument vorgebracht wird, warum der Niqab hinderlich sein könnte.
Viele Politiker haben sich ja dann in dieser Woche deshalb auch für ein generelles Burka- oder Niqab-Verbot an Schulen ausgesprochen und ein Verbot zumindest in Prüfungen oder bei Einschreibungen an den Universitäten. Was halten Sie denn von so einem generellen Verbot?
Also generelles Verbot, denke ich, ist auch am Ende in unserer Verfassungsordnung nicht durchsetzbar. Wir haben das Recht auf Religionsfreiheit. Wir haben auch noch eine Reihe weiterer Rechte, das Persönlichkeitsrecht, das Recht auf Berufsfreiheit. Und ich denke mal, das Tragen des Niqabs wird sehr weit, also des Gesichtsschleiers, sehr weit durch die Religionsfreiheit gedeckt. Und nur für Gesichtspunkte, die in gewisser Weise verfassungsmäßig einen ähnlichen Rang haben, wie zum Beispiel die Lehrfreiheit und ihre funktionalen Erfordernisse, die kommen dann gleichsam als ebenbürtige Gesichtspunkte ins Spiel. Und dann ist man möglicherweise zur Abzwägung gewunden. Das gilt sicherlich für Prüfungen. Wir haben ja schon Bundesländer, die Verbote des Niqab haben. In Bayern zum Beispiel gibt es ein sehr weitgehendes Gesetz, das sozusagen an der gesamten Hochschule das Tragen entsprechender Bekleidung verbietet. Und ich glaube, dass ein solches Gesetz, wenn es denn mal von Bundesverfassungsgericht geprüft werden sollte, keinen Bestand haben wird.
Gibt es einen Unterschied zwischen Burka, also Vollschleier, und dem Kopftuch, wenn es um Religionsfreiheit oder die Grenze der Religionsfreiheit geht?
Vielleicht ein Punkt, der ganz wichtig ist. Man darf nicht vergessen, eine ganze Reihe von Bundesländern haben versucht, in der Folge eines Bundesverfassungsgerichtsurteils aus dem Jahr 2003, das Tragen des Kopftuchs, nicht aber das Tragen von Kippa oder von Kreuzen, zumindest für das Lehrpersonal an Schulen zu verbieten. Und das Bundesverfassungsgericht hat zu dieser Praxis, zu der man, glaube ich, im Nachhinein sagen kann, dass sie vielfach motiviert war von der großen Zögerlichkeit und Skepsis gegenüber dem Islam, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik. Das war eine Maßnahme, die in gewisser Weise auf Ausgrenzung zielte. Und zu der hat das Bundesverfassungsgericht 2015 mit einer sehr großen Deutlichkeit erklärt, dass das eine Diskriminierungspraxis ist. Selbstverständlich tauchen auch im Schulkontext, können Gesichtspunkte auftauchen, die eine Regelung oder ein Verbot oder eine Einschränkung des Kopftuchstragens nötig machen, wenn zum Beispiel der Schulfrieden gefährdet ist. Aber das rechtfertigt kein generelles Verbot, sondern dann braucht man eine gesetzliche Regelung, die es den Schulen erlaubt, unter bestimmten Bedingungen auf eine solche Maßnahme zurückgreifen zu können.
Das ist die Diskussion um das Kopftuch. Jetzt geht es ja in diesem Fall um die Vollverschleierung. Und unsere Gesellschaft empfindet es eben oftmals als eine Provokation, wenn eine junge Frau sich voll verschleiert und nur ein Schlitz für die Augen frei bleibt. Warum eigentlich?
Das darf man eben auch nicht allen Trägerinnen unterstellen. Also es wird ja häufig auch das Argument vorgebracht, das sei sozusagen eine unterdrückerische Praxis. Alle diejenigen Trägerinnen, die das hier in westlichen Gesellschaften tun, tun das freiwillig und sie tun es bewusst. Und man muss dann, glaube ich, zwischen zwei Gruppen unterscheiden, auch um die Frage der Provokation richtig einschätzen zu können. Auf der einen Seite gibt es die konservativen Muslime. Also viele der organisierten Verbände hier sind auch dieser Richtung tendenziell zuzuordnen, für die das ein Ausdruck ihrer Identität ist. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die aber in der Bundesrepublik nach wie vor zahlenmäßig klein ist. Das sind Salafisten oder auch diejenigen Gruppen, die sich auf den wahhabischen Islam aus Saudi-Arabien berufen, die das tatsächlich als Ausdruck einer bewussten Entgegensetzung zu unserem Gesellschaftsmodell verstehen. So, also zwischen diesen beiden Gruppen muss man schon mal unterscheiden. Und wenn wir dann darüber reden, wie sinnvoll ein solches Verbot ist, muss man immer auch im Blick behalten, was denn die Konsequenzen eines solchen Verbotes wären.
Was wären denn die Konsequenzen Ihrer Meinung nach?
Naja, ein solches Verbot würde zu etwas führen, was die Salafisten ganz sicher anstreben. Denn es wird dazu führen, dass sozusagen das, was die Salafisten immer schon behaupten, die westlichen Gesellschaftsordnungen den Islam in gewisser Weise zerstören, verbieten wollen, ihm total entgegengesetzt sind. Sie stellen den Islam in einer Opferrolle dar. Und ein solches Verbot wird im Zweifelsfalle dazu führen, dass die Konservativen sich möglicherweise dann auch mit den Salafisten nicht identifizieren, aber dass das in gewisser Weise eine Koalition gibt, anstatt, was doch unser Interesse sein sollte, zumindest die konservativen Muslime auch für unsere Gesellschaftsordnung zu gewinnen. Also ich glaube, dass dieses Gesetz, wenn man es durchsetzt, extrem kontraproduktiv ist. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich eine solche gesetzliche Regelung, so wie sie jetzt angestrebt wird, für hochproblematisch halte. In Schleswig-Holstein ist an keiner einzigen der 800 Schulen, an der ein solcher Fall vorgekommen ist. Mit anderen Worten, wir haben es mit ganz, ganz wenigen Fällen zu tun. Und die Frage ist, warum dann eine solch breite Debatte über ein Gesetz? Und wenn man dann nach den Motiven fragt, das ist in gewisser Weise die auch in der Politik ganz stark vorhandene Skepsis gegenüber dem Islam. Und das Zweite, was natürlich das erklärt ist, inzwischen sitzt in allen Landesparlamenten eine Fraktion einer Partei, die eine explizit Anti-Islam-Politik macht. Vor dem Hintergrund der Irritation der Bevölkerung angesichts von religiöser und kultureller Pluralisierung. Und ich glaube, ein Motiv für diese unangemessen drastische Reaktion ist schlichtweg die Angst vor der AfD. Man will der AfD nicht das Feld überlassen und dann macht man es halt selber.
Was ist denn Ihrer Ansicht nach die Alternative zu einem Burka-Verbot an Schulen bzw. Hochschulen?
Nochmal, ich betone, es handelt sich um ganz, ganz wenige Fälle. Und sagen wir mal so, wenn man darüber nachdenkt, auch prophylaktisch, und auch wenn man daran denkt, dass es darum gilt, zwischen unterschiedlichen Gründen und Motiven den Niqab zu tragen, zwischen unterschiedlichen Funktionserfordernissen, dann muss man in einer gesetzlichen Regelung die Hochschulen oder die Schulen ermächtigen, diese Fragen selbst zu regeln. Aber man muss eben auch möglicherweise in ein Gesetz reinschreiben, dass in einer solchen Regelung immer auch zunächst einmal ein Ausgleich gesucht werden muss.
Wie sähe so ein Ausgleich aus? Können Sie mal ganz konkret werden? Also ein Mädchen trägt an einer Schule einen Gesichtsschleier. Damit ist die Schule, die Lehrerschaft, vielleicht auch Eltern sind damit nicht einverstanden. Was sollte dann passieren?
Das ist ein wunderbarer Anlass, um über Herausforderungen und Probleme des Lebens in einer religiös und kulturell pluraler gewordenen Gesellschaft zu reden. Das wäre erstmal das Erste. Dann das Zweite wäre, dass das natürlich auch ein Anlass ist, darüber zu reden, was denn eigentlich in einer solchen Situation Toleranz bedeutet und wo die Grenzen sind, die sozusagen ein Zusammenleben, ein Miteinanderleben, auch die Funktion von Schule oder ähnlichen Institutionen unmöglich machen. Ich glaube, das ist sozusagen der erste Schritt. Ich weiß, dass das nicht einfach sein wird. Es ist ja auch eine neue Herausforderung, mit der wir zwar schon seit einiger Zeit konfrontiert worden sind, aber ich sehe jedenfalls nicht, dass das in den Curricula, auch in den Hochschulen, in der Lehrerbildung schon so stark institutionalisiert sei, wie man mit solchen Situationen umgeht. So, da ist sicherlich auch das gefordert. Ja, und dann heißt es ja, das ist ja mein Plädoyer, dass man sich den Einzelfall sehr genau ansehen muss, was ich dann in einem einzelnen Fall raten würde. Und ich will Ihnen auch zeigen, dass es in anderen gesellschaftlichen Kontexten anders geht, um zu zeigen, dass es Sinn macht, das so zu tun. Der Umgang mit Kopftuch und mit religiösen Praktiken, denken Sie etwa, dass auch schon Jugendliche Sikhs-Turban und den rituellen Dolch tragen sollen, was natürlich in der Schule auch nicht ganz unproblematisch ist. In Großbritannien hat man das nicht gesetzlich geregelt, sondern man hat das als Aufgabe den Schulen überlassen. Und diese Praxis hat einerseits die Kompetenz der Bevölkerung im Umgang mit diesen Fragen dramatisch befördert. Das heißt nicht, dass die Geschichte immer gut ausgehen muss. Aber meines Erachtens nach ist so etwas der viel bessere Weg. Also wir haben keine Religionskriege an britischen Schulen gehabt in den 10er und 20er Jahren. Natürlich ist das manchmal auch zu Konflikten gekommen. Aber demokratische, vielfältige Gesellschaften, in denen ist der Konflikt unvermeidlich. Die Frage ist, auf welche Arten und Weisen kann man Konflikte produktiv auflösen.
Jetzt haben Sie vorhin schon mehrfach erwähnt, die Burka an deutschen Schulen und Hochschulen ist jetzt kein Massenphänomen, sondern die absolute Ausnahme, so muss man es schon sagen. Reagieren wir als Gesellschaft generell zu wenig gelassen auf solche Phänomene in Deutschland?
Ja, das steht im Kontext der gesamten religiösen und kulturellen Pluralisierung, weil man ständig mit Situationen konfrontiert ist, auf die man möglicherweise unvorbereitet ist. Das Problem ist, die Politik hat es versäumt, die Bevölkerung mit unterschiedlichen Maßnahmen, indem das in die Schulcurricula, indem es in die Hochschulcurricula eingeht, in unterschiedlichem Maße auf diese neue Situation vorzubereiten, sodass das eben nicht nur Irritation und möglicherweise Angst auslöst, sondern dass man damit auch ein Stück gelassener umgehen kann.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Ulrich Wilhelms, Professor für politische Theorie mit dem Schwerpunkt Politik und Religion an der Universität Münster. In dieser Woche wurde in verschiedenen Bundesländern über ein Burka-Verbot an deutschen Schulen diskutiert.